SWR 2 Forum.
Ein Warenkorb voll Singles. Wie hat das Internet die Partnersuche verändert? Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Rund 8 Millionen Deutsche suchen mittlerweile im Internet nach einem Partner. Die einen setzen ihre Hoffnungen auf passgenaue Kontaktvorschläge, die ihnen ein Computer macht. Andere bevorzugen Portale mit Katalogfunktion, auf denen sie seitenweise Fotos durchblättern können. Aktuell boomt in Deutschland schon der nächste Trend. Das sind Dating-Apps, die Singles via GPS verkuppeln. Aber wie lange halten Beziehungen, wenn der nächstbeste Partner nur einen Mausklick entfernt ist? Finden sich im Internet andere Paare als am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis? Auch das ist mittlerweile wissenschaftlich untersucht. Und wie steht es um den Datenschutz? Christian Thiel ist Single-Berater und Autor und lebt in Berlin. Herr Thiel, diese Single-Börsen gibt es im Internet ja nun seit rund 15 Jahren. Ist es mittlerweile normal geworden, dort zu suchen?
Es ist völlig normal geworden, dort zu suchen. Ich erlebe es in der Beratung immer mal wieder, dass jemand kommt und sagt, ach nee, das ist mir peinlich, ich will nicht ins Internet. Und dann sage ich, naja, aber da sind doch die Singles. Meistens baut sich der Widerstand dann doch ab, kann man so sagen.
Und reden Paare heute da auch offen drüber?
Na, das hat noch immer ein bisschen was Peinliches. Wer früher über die Kontaktanzeige kennenlernte, das muss man ja sagen, das war sozusagen der Vorläufer des Internet, was die Partnersuche angeht, der hat das nicht so offen vor sich hergetragen und hat gesagt, oh, ich habe mich kennengelernt über eine Anzeige in der Zeitung. Das ist heute noch ein bisschen ähnlich, das wird nicht groß erzählt, aber es ist auch nicht so peinlich. Wer mit 37 irgendwie noch die Familiengründung hinkriegen will, der kommt ja mit morgen ein gewisses Tempo. Also muss er aktiv suchen und die gehen heute ins Internet. Die reden auch drüber, aber sie tragen es nicht sehr offen vor sich her.
Dr. Andreas Schmitz beleuchtet das Thema aus wissenschaftlicher Perspektive. Er ist Soziologe und arbeitet an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Herr Schmitz, 8 Millionen Deutsche sollen es mittlerweile sein, die schon im Internet suchen. Woran liegt es, dass diese Single-Börsen so florieren?
Die also eigentliche Blütezeit des Online-Datings liegt mittlerweile auch schon ein wenig zurück, aber auch heute tragen noch die gleichen Gründe wie vor 15 Jahren. Die Menschen kombinieren eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite die effizienten Möglichkeiten des Online-Datings zu nutzen, also die Fülle von Angeboten, die standardisierte, rationale Möglichkeit, den Partner auszusuchen, sich selbst zu präsentieren. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig den einen oder die eine Richtige da draußen zu finden. Und die Nutzer kombinieren damit eigentlich zwei Dinge, die wichtig sind in unserer modernen Welt, nämlich Rationalität und Romantik.
Und können Sie was dazu sagen, was für Paare sich dann hinterher finden? Sind das letztlich dann doch meistens welche, die in der gleichen Stadt sind oder geht das auch oft über hunderte von Kilometern?
Ja, also man könnte natürlich erwarten, dass Paare, die im Online-Dating resultieren, eine bunte Mischung darstellen und quasi die traditionellen Grenzen komplett überschreiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Guter Prädiktor dafür, dass zwei Menschen zusammenkommen, ist die räumliche Nähe, also etwa die gleiche Stadt, aber auch sowas Klassisches wie ein ähnliches Alter oder der übliche Altersabstand zwischen Mann und Frau oder, wie die Soziologen sagen, eine ähnliche Klassenlage, sodass eigentlich das Faszinierende für uns in der Wissenschaft ist, dass die Menschen, die eigentlich wählen können, wen sie wollen, am Ende so wählen, dass Paare resultieren, wie wir sie offline auch schon vorgefunden haben.
Pamela Mucher ist Dating-Expertin und Redakteurin. Sie arbeitet beim Portal singlebörsen-vergleich.de in Köln. Das ist sozusagen die Stiftung Warentest der Partnerschaftsbörsen im Internet. Frau Mucher, warum suchen im Internet so viele Menschen nach einem Partner?
Ja, also wir sagen immer, Online-Dating ist mit Sicherheit nicht die alleinig selig machende Möglichkeit, einen Partner zu suchen und zu finden. Aber es ist für ganz viele Menschen in bestimmten Lebenssituationen eine ganz geniale und oft auch die einzige Möglichkeit, einen Partner zu finden. Also Menschen, die einen festen Arbeitsplatz haben, die ein festes freundschaftliches Umfeld haben, wo also nicht mehr so viel Begegnungsmöglichkeiten im alltäglichen Leben stattfinden, die haben einfach im Internet eine sehr gute Möglichkeit, einen Partner zu suchen und auch zu finden.
Das ist ja ein Phänomen, das auch gar nicht irgendwie neu ist. Ich sage mal zum Vergleich, meine Eltern haben sich 1959 in der schönen Ruhrgebietsstadt Essen kennengelernt. So, was haben die dazu eigentlich getan? Bei beiden klappt das über den Arbeitsplatz nicht und über den Freundeskreis nicht. Und was haben sie gemacht? Sie gingen tanzen. Damals ging aber alle Welt tanzen. Das heißt, man ging zur größten Tanzveranstaltung der Stadt. Das machte man Samstagabend. Mein Vater hat dazu noch seine Schwester belogen, damit die ja nicht mitkam. Denn mit Schwester an der Seite findet man keine Frau. So, die gingen doch nicht tanzen, weil sie tanzwütig waren. Die gingen tanzen, weil sie auf der Suche waren. Diese gingen dorthin, wo Singles waren. Das war der Vorgang. Und das war auch nicht gerade einfach. Das war hochgradig peinlich. Kommt einer, kommt keiner, der mich auffordert und all diese Dinge. Schon damals hat die Hälfte über den Arbeitsbereich und über den Freundeskreis eine Partnerschaft gefunden und das auch relativ problemlos. Und die andere Hälfte musste suchen. Und die andere Hälfte suchte, indem sie tanzen ging. Und heute ist natürlich, wenn es um Suchen geht, das Internet eine der ganz großen Hausnummern. Aber die Studien, die ich kenne, sagen ganz klar, das ist nicht die wichtigste Variante. Die wichtigste Variante des Kennenlernens ist nach wie vor Arbeitsplatz, Freundeskreis. So, aber wenn der abgegrast ist, wie Frau Mucha gerade sagte, was denn dann? Soll ich jetzt warten? Soll ich jetzt 100 Jahre warten, bis mal einer vorbeikommt? So ist es bei manchen Menschen ja.
Also, Herr Thiel, Sie haben gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben. Ich nehme an, Ihre Eltern waren Mitte 20, als Sie zur Tanzveranstaltung gegangen sind und sich dort kennengelernt haben.
Richtig, 25 und 27 und damit waren Sie spät dran. Damals. Genau.
Und heute ist eben das Internet für die plus 30-Jährigen, die vielleicht auch schon eine Beziehung, eine längere, eine Familiengründungsphase hinter sich haben und dann wieder neu Single sind, eben die Adresse Nummer eins.
Also für die, die sozusagen den Turboschalter umgelegt haben, um jetzt schnell ans Ziel zu kommen?
Damit habe ich mich befasst. Also man kann eigentlich sagen, dass der Online-Partnermarkt zweigeteilt ist systematisch entlang von solchen Nutzern, die bereits schon mal verheiratet waren und solchen, die es noch nicht waren.
Ich kann das als Singleberater so ganz genau bestätigen. Menschen, die zu mir kommen, sind definitiv über 30. Darunter kommt so gut wie niemand. Sie sind mit der Frage beschäftigt, wie kriege ich eine Familiengründung hin? Oder wie kriege ich eine wirklich stabile Partnerschaft hin? Diese Frage spielt heute Familiengründung, stabile Partnerschaft zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr natürlich die entscheidende Rolle. Wer es bis 40 nicht geschafft hat, der gleitet ja immer mehr in depressive Verstimmungen hinein. Diese Menschen sind auf der Suche, 37, 38, 39 Jahre alt. Das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, die ich sehe, ist genau wie Herr Schmitz es sagte. Das sind die, die eben Mitte der 40er Jahre sind, 45, 55. Also die erste Runde hinter sich haben und sagen, oh, meine Ehe ist gescheitert, was kann ich nur tun?
Aber ich meine, da liegt ja jetzt eine Frage zunächst mal ganz, ganz nah, nämlich die, wie oft verlieben sich diese Leute tatsächlich über Online-Dating? Beziehungsweise andersrum, wie oft sind das auch Vernunftbeziehungen, die da entstehen?
Ich kann nur sagen, ich sehe definitiv überhaupt keine Unterschiede zwischen dem Internet und den Menschen, die jetzt, die Soziologen sagen ja so nett, dann sogar offline sich verlieben. Offline heißt ja heute, ich gehe auf ein Fest, betrinke mich dort ziemlich stark und wähle unter starkem Alkoholeinfluss einen Partner. Das ist ja auch nicht gerade zielführend, die Vernunft einzuschalten, also halbwegs nüchtern zu bleiben. Standardrat, gehen Sie zu einem Date und trinken bitte keinen Alkohol. Was glauben Sie, wie viele Klientinnen ich habe, gerade junge Klientinnen, so 30, 32, wo ich als erstes nachfrage, sagen Sie mal, wo haben Sie sich getroffen? Ach ja, in einem angesagten Diner, sehr interessant, was trinkt man da? Ja, Cocktails, natürlich. Also die trinken 3 bis 5 Cocktails und danach ist der Mann so gnadenlos toll, der vor Ihnen sitzt, dass Sie mit dem gleich in die Kiste hüpfen. Ja, das ist doch keine Partnersuche. Also nicht ernsthaft, da wird nicht geprüft. Ich bin dafür, dass ernsthaft geprüft wird, dass geguckt wird, passt der wirklich zu mir und deshalb finde ich online gar nicht so schlecht, da wird genauer hingeguckt.
Also ich bin ja hier an der Universität Bonn und als alter Rheinländer ist zumindest, was meine Primärerfahrung betrifft, auch das Gegenteil zu konstatieren. Also beim rheinischen Karneval habe ich schon durchaus Konstellationen beobachtet, die dann auch länger trugen. Aber vielleicht ganz kurz nochmal zur Frage. Ich kann bestätigen, was Herr Thiel sagt. Ich habe mir basierend auf repräsentativen Offline-Daten angesehen, wie sich Paare unterscheiden, die sich im Internet getroffen haben, von Paaren, die sich online getroffen haben. Und zwar entlang solcher Aspekte wie oft sagt man sich, dass man sich liebt, hat man sich seine Eltern vorgestellt, plant man zusammenzuziehen und so weiter. Und kurz gesagt, der Unterschied ist gleich null.
Also das würde ich auch bestätigen. Ich denke, das Konzept, Sie haben eben den Begriff Vernunftehe oder Vernunftbeziehung genannt, das ist ja ein Konzept, das längst vergangen ist. Also beim Online-Dating leben und suchen die Leute schon auch das Konzept der romantischen Beziehung, also das heißt der perfekten, vollkommenen, möglichst erfüllenden Beziehung. Und da haben sie ja eben die Möglichkeiten, nach bestimmten Kriterien, die Ihnen in Ihrem Leben wichtig sind, zu suchen. Aber um das nochmal kurz zu sagen, wir haben hier ja nur eine ganz kleine Sparte der Online-Partnersuche oder des Online-Dating-Bereiches bisher beleuchtet, nämlich die Klientel, die da wirklich Partnerschaft, einen Lebenspartner sucht. Aber Online-Dating ist ja noch viel mehr. Also A, machen da viel mehr Zielgruppen mit, es mischen auch die Jungen mit, die sind aber auf anderen Plattformen unterwegs als bei Parship, Elite, Partner und Co. Also die interessieren sich mehr fürs Flirten, fürs Daten, dafür den Marktwert zu testen. Das ist die eine Zielgruppe. Und natürlich auch die Silver Singles, die sind auch ganz dick mit dabei. Also eine neue Online-Dating-Generation, die eigentlich auch langsam erst herangewachsen ist. Die Singles über 65, die da jetzt auch nicht mehr zwingend den Partner für den Rest des Lebens suchen. Das tun sie vielleicht auch, aber die suchen Freizeitbekanntschaften, neue Freunde, Reisepartner und das alles neben dem Bereich des erotischen Datings, das alles ist Online-Dating oder Online-Partnersuche heutzutage.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die, die tatsächlich einen festen Partner suchen im Internet, wie lange wird da denn geschaut, wie viele Dates sind da vorgeschaltet, wie oft wird durchschnittlich verglichen, bevor man sich dann tatsächlich für die eine oder den anderen entscheidet?
Also wir unterscheiden generell beim Single-Börsen-Vergleich zwischen den Nutzern, die tatsächlich eine Online-Partnervermittlung wie eben Parship, Elite, Partner, E-Darling wählen. Da sucht man ja nicht selbst, sondern man macht einen recht komplexen Persönlichkeitstest und bekommt dann Partnervorschläge gemacht. Diese Anbieter, die sind auch etwas höherpreisiger, weil sie ja auch vermittelnd tätig werden.
Kosten wie viel?
Also im Schnitt sind das so um die 50, 60 Euro im Monat. Also wir sagen immer, ein Single, der sich dafür entscheidet, über eine Partneragentur nach einem Partner zu suchen, der nimmt so 200-300 Euro in die Hand. Damit sollte man einfach kalkulieren, wenn man es ernsthaft und sinnvoll betreiben möchte. Und diese Investition führt dann aber auch dazu, dass die Singles, die dort suchen, durchschnittlich etwas bindungswilliger sind als diejenigen, die sich einfach auf einem kostenlosen Flirtportal anmelden, um einfach mal zu checken, wie sie so ankommen beim Gegenüber. Also auf Kontaktanzeigenportalen, die etwas niedrigpreisiger sind, wo man sich ein Profil erstellt und dann einfach mal so durch die Mitgliederkartei seppen kann. Da wird jeder fünfte, sechste fündig. Bei den Partnervermittlungen ist es so ungefähr jeder dritte.
Darf ich da vielleicht doch widersprechen? Ich weiß, dass auch die Anbieter wie Parship, Elite-Partner, E-Darling sagen, jeder Dritte findet hier. Aber ich als Single-Berater muss das zwingend völlig anders sehen. Es finden in der Tat nach meiner Erfahrung über 95%.
Nein.
Ja, das ist ganz einfach, weil wer ein halbes Jahr bei, sagen wir mal, Elite-Partner war und hat da nicht gefunden, was macht der denn? Der erholt sich 3 Monate und geht danach zu Parship. Ich habe einen Klienten mal gehabt, der hat 5 Suchbörsen hintereinander ausprobiert, 5 Jahre dafür gebraucht und am Ende hat er seine Partnerin gefunden. Also bei einem Anbieter mag ja die Erfolgsquote nur bei 30, 35 oder 40% liegen. Ja, das ist völlig richtig. Aber wer dranbleibt, das ist nun mal so im menschlichen Leben. Das war auch früher beim Tanzen bei meinen Eltern so. Bei einer Tanzveranstaltung fanden ja auch nicht 30%. Aber sie müssen eben 10, 20, 30 Mal zum Tanzen gehen. So ist es auch bei diesen Börsen. Sie müssen dann auch mal wechseln. Dann wechselt man zu einer anderen. In meinem beraterischen Umfeld finden in der Tat deutlich über 90% übers Internet. Andere Formen des Kennenlernens spielen da fast keine Rolle. Und es finden bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nahezu alle. Auf die Ausnahmen könnte man noch zu sprechen kommen. Das bezieht sich insbesondere auf die Merkmale des Menschen, die ihn schwer vermittelbar machen. Seien Sie mal als Frau 1,85 Meter groß. Wenn Sie jetzt noch 1,85 Meter groß sind und extrem gut aussehen, wird die Sache noch schwieriger. Und wenn Sie dann auch noch im Vorstand von einem MDAX-Konzern sitzen und sehr viel Geld verdienen. Also die Partnersuche ist definitiv relativ einfach für alle Menschen, die dem Durchschnitt in gewisser Weise entsprechen. Dann ist es sehr leicht, auf jemanden zu treffen, der ähnlich ist wie man selber. Der also ähnlich groß ist, beziehungsweise natürlich soll der Mann ein bisschen kleiner sein. Der Mann soll auch mehr verdienen und so weiter. All diese Kriterien, die ja nach wie vor gelten. Es ist wesentlich leichter, wenn sie Durchschnitt sind, durchschnittlich gut aussehen, durchschnittlich verdienen. als wenn sie sehr weit rausfallen. Der besonders kleine Mann, die besonders große Frau, sehr hohe Einkommen. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle bei der Partnersuche. Es engt nämlich unglaublich das Feld ein, das wir haben. Ich bin manchmal sehr froh, dass es das Internet da gibt, weil da können Sie einstellen, was Sie verdienen und dann haben Sie das Problem.
Da stellt
schon mal
man ein, was man verdient?
Sie können einen bestimmten Bereich eingeben des Verdienstes. Ich gucke mir bei Klientinnen ja auch deren Profile an. Ich habe mal bei einer gesehen, die gab dann an, ja, sie verdiente selber sehr, sehr viel, aber sie suchte einen Mann, der durfte auch sehr, sehr wenig verdienen. Sowas lasse ich nicht durchgehen. Das funktioniert nach wie vor nicht. Wir leben in keiner Gesellschaft, in der die Frau mit 5.000 netto nach Hause kommen kann und der Mann verdient 2 oder 2,5 und das geht gut. Nach wie vor nicht, jedenfalls nicht bei der Partnersuche. In einer bestehenden Partnerschaft funktioniert das in ganz seltenen Fällen. Wenn Sie in einer Großstadt wohnen, auf dem Land auch nicht. Aber wenn Sie suchen, ich plädiere mal für die Partnerwahl auf Augenhöhe.
Herr Thiel, jetzt muss ich aber doch an dieser Stelle gerade mal einhaken. Wir sind hier an einem ganz wichtigen Punkt. Also wenn bei diesen Single-Portalen teilweise der Verdienst abgefragt wird, da stellt sich ja nun sofort die nächste Frage, wie viel, was wollen diese Single-Portale denn überhaupt von ihren Mitgliedern wissen? Wie weit gehen da die Fragen?
Also das ist natürlich von Single-Portal zu Single-Portal unterschiedlich, A, und B, haben Sie immer die Möglichkeit, auch bestimmte Angaben zu verweigern, wenn Sie sie nicht machen wollen. Also Sie können das grob eingrenzen und zum Beispiel die Frage nach dem Einkommen, das sind Angaben, die Sie für das sogenannte Matching machen. Die werden eben dann dazu genutzt, dass sowas eben nicht passiert, dass einer Frau, die netto 5.000 nach Hause bringt, ein Mann vorgeschlagen wird, der 1,5 nach Hause bringt. Also dazu dienen diese Angaben, die wiederum aber nicht veröffentlicht werden, also vertraulich behandelt werden. Natürlich muss man beim Online-Dating ein gewisses Bewusstsein dafür haben, welche persönlichen Daten man von sich preisgibt, und zwar in dem öffentlichen Bereich. Was veröffentliche ich im Profil? Was gebe ich dort an? Was meinen Wohnsitz betrifft, was meine finanziellen Verhältnisse betrifft, was meinen Arbeitgeber betrifft. Also da sollte man schon generell vorsichtig sein. Man sollte auch vorsichtig sein, solche vertraulichen oder diskreten Informationen einem Menschen gegenüber preiszugeben, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Also sowas gehört eigentlich zum Beispiel nicht in den Erstkontakt per Mail hinein, sondern das gehört in ein persönliches Gespräch, wenn man einen Menschen kennengelernt hat.
Falls möglich, ich würde gerne noch 2 Sachen ergänzen.
Ja, gerne, Herr Schmitz.
Ich bin in der Wissenschaft dieses Tempo gar nicht gewohnt, wie man von Thema zu Thema kommt. Ein Punkt, den wir angesprochen hatten, war die Frage der Vernunft versus der Emotion. Und damit ist man immer wieder konfrontiert. Und ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich eine Konstruktion ist vom Beobachter, von den Medien. Also, dass es ein Widerspruch sei, die Vernunft walten zu lassen versus der Emotion in der Partnersuche. Also Fakt ist, dass einige Nutzer und Nutzerinnen sogar sagen, dass sie das als besonders romantisch empfinden, diese vernunftbasierten Möglichkeiten der Partnerwahl zu nutzen.
Darf ich vielleicht noch mal ein bisschen gegen allzu viel Romantik jedenfalls hetzen? Wenn Menschen zu abgehobene romantische Vorstellungen haben, dann läuft es nämlich in unserer Kultur, in der wir leben, darauf hinaus, dass sie ein einziges entscheidendes Parameter dafür haben, ob ein Mann oder eine Frau in Frage kommt. Und das ist schlicht und ergreifend, ob im ersten Augenblick eine erotische Spannung entsteht. Und wir wissen ja aus der Forschung, wie schnell das geht, 0,3 bis 0,5 Sekunden. Also ich sehe ihn und denke, oh ja, das ist er. Und wenn wir die ganze Partnersuche darauf reduzieren, ob der andere uns erotisch anzieht, dann haben wir eben sehr häufig einen Missgriff. Und deshalb treffen auf dem Volksfest so viele Verkehrte aufeinander. Und weil sie in der gleichen Straße wohnen, entstehen so viele Partnerschaften, die keinen Sinn ergeben. Also ein bisschen mehr Verstand einschalten finde ich ganz gut oder ganz hilfreich. Weil Verstand heißt, immer genau hingucken, ja, passt der denn? Auch. Passt er auch von seinen charakterlichen Eigenschaften zu mir? Und diesen Blick gewinnen Menschen heute sehr, sehr spät. Wir wissen ja, dass Männer das per se sowieso gar nicht können. Männer schauen darauf, sieht sie gut aus und ist sie nett zu mir? Jedenfalls der größte Teil der Männer. Und bei Frauen haben wir dann den Vorgang, dass sie zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr immer genauer hinschauen. Und die Scheidungsraten, je nachdem, wann sie sich gebunden haben, sinken dann. Also wer mit 20 sich schon auf eine Ehe einlässt als Frau, er hat eine sehr hohe Scheidungsrate und das sinkt dann ganz stark ab bis zum 30. Lebensjahr.
Ich möchte die Soziologin Eva Illus zitieren. Sie schreibt, das Kennenlernen im Internet unterwirft romantische Begegnungen einem klaren Raster und Drehbuch. Durch die häufige Wiederholung werden romantische Handlungen eintönig, unsere Gefühle stumpfen ab, werden zynisch. Herr Schmitz, ist das der nüchterne soziologische Blick? Würden Sie als Soziologe sagen, ja, da hat sie recht.
Gut, die Soziologie ist ein weites Feld mit verschiedenen konkurrierenden Paradigmen und Eva Illus hat da wichtige Beiträge geleistet zur Soziologie der Liebe und auch insbesondere des Online-Datings. Es sind aber, muss ich auch kritisch einwenden, häufig eher zeitdiagnostische Momentaufnahmen, die Einzelfallstudien geschuldet sind und immer ein bisschen unter dem Primat der Kulturkritik. Also Online-Dating ruiniert die Liebe an sich, Online-Dating stumpft den einzelnen Menschen ab. Fakt ist, dass der geistige Apparat der Menschen flexibel ist und sie durchaus gerade der spezifischen Situation des Online-Datings eine gewisse romantische Interpretation abbringen können. Insofern glaube ich nicht, dass man allgemein behaupten könnte, dass Online-Dating abstumpft.
Ich halte diese Sicht für vollständig falsch, denn ich vergleiche es ja immer wieder gerne mit den früheren Formen des Kennenlernens. Der einzige Unterschied ist ja, dass seinerzeit, ich bin jetzt wieder 1959, mein Vater, nachdem er mit meiner Mutter getanzt hatte, meine Mutter um ein Date bitten musste. Und das hat er natürlich getan. Und danach hatten die beiden ihr erstes Date. So, heute haben wir also ein Kennenlernen im Internet, aber das ist ja kein Kennenlernen, sondern das ist nur die Entscheidungsfindung, wir beide wollen ein erstes Date haben. Und ab dem ersten Date gibt es zwischen damals und heute definitiv überhaupt keinen Unterschied
Absolut.
Mehr.
Mhm. Absolut.
Das ist doch, die haben sich damals zum Spazierengehen getroffen und haben sich unterhalten und das machen Paare heute immer noch. Oder sie gehen ins Café oder ins Restaurant. Da ist kein Unterschied. Wer das behauptet, der hat mich mit Partnersuche nicht ernsthaft beschäftigt. Der hat Vorstellungen von der Partnersuche, ja.
Ja, sobald einmal man sich vis-à-vis getroffen hat, läuft es genauso ab, wie es traditionell zuvor auch ablief.
Und der Mann, der sich nicht binden will, den gab es doch früher auch schon. Da gab es doch auch schon denjenigen, der nur zum Tanzen ging, um mal ein Date zu haben und dann möglichst schnell mit der ins Bett zu kommen und garantiert keine feste Partnerschaft einzugehen. Natürlich finden wir das heute auch im Internet. Aber wir finden es, das hat Frau Mucher vorhin ja sehr schön gesagt, wir finden es natürlich viel, viel stärker bei den Börsen, die ein bisschen billiger sind, ein bisschen... ja, oberflächlicher sind, vor allen Dingen bei den Börsen, wo von Anfang an das Foto sichtbar ist. Das ist mein entscheidender Punkt. Ich rate immer ab, zu einer Suchbörse zu gehen, wo Sie von Anfang an, wenn Sie sich für jemanden interessieren, das Foto sehen können. Denn dann haben Sie die Männer, die mit der Katalogfunktion suchen. Zeigen Sie mir bitte mal 20 Fotos auf dem Bildschirm und dann klickt er weiter und guckt sich die nächsten 20 an und die nächsten 20 und dann sagt er, oh ja, die sieht gut aus und für die interessiert er sich jetzt. So, und das war's. Bei Anbietern wie Parship, Elite-Partner, gibt es ein paar mehr noch, die kleiner sind, ist es so, dass sie erstmal sich das Profil anschauen müssen. Dann müssen sie gucken, aha, interessiert mich die denn? Finde ich die, ah ja, Mensch, das ist ja toll. So, und dann können sie die anschreiben und dann schaltet die das Foto frei. Und das ist das, was ich als Berater erreichen möchte, dass die Menschen erst einmal anfangen, sich zu interessieren. Und dann kommt natürlich die Optik. Menschen sind nun mal sehr, sehr optische Wesen, Frauen wie Männer, da muss man sich nichts vormachen. Wenn das nicht stimmt, dann kommt niemals ein Match zustande.
Grundsätzlich gefragt, wie sehr muss man sich denn inszenieren, um im Internet attraktiv zu sein?
Also meine Meinung wäre, lassen Sie das um Gottes Willen sein, sich zu inszenieren. Das bringt ja gar nichts. Seien Sie sie selber, stellen Sie sich dar. Was ich erlebe, ist, dass die Menschen sich überhaupt nicht inszenieren, sondern sie tun das glatte Gegenteil. Ich sitze also in der Beratung mit einer Frau, hochintelligent, tolle Interessen. Und eine Woche später, sie hat ihr Profil ausgefüllt, gucke ich mir ihr Profil an und stelle fest, die Frau in dem Profil ist weder intelligent noch interessant. Die hat alles, nein, die hat wirklich alle Bildungsinteressen rausgestrichen. Da steht nichts, dass sie gerne in die Oper geht, da steht nichts von ihrer Literaturinteressen, gar nichts. Sie hat alles rausgestrichen. Warum? Ja, sie will doch keine Männer verschrecken, heißt es dann. Ich sage, ja, also wie wollen Sie denn bitteschön den Passenden finden, wenn Sie nichts von sich preisgeben, was wirklich Substanz hat? Und Substanz hat es nun mal nicht, wenn Sie reinschreiben, früher in der Kontaktanzeige war das immer so makaber, ja, Interesse an Kultur und Natur. Ja, super. Was sollen wir uns denn das sagen? Welche Kultur denn? Geht die gerne in die Oper oder gerne in experimentelles Tanztheater? Das wäre dann schon mal ein Hinweis, der mir was sagen kann. Oder liest die gerne Hera Lind oder vielleicht doch lieber irgendetwas wie Dostojewski? So, das sagt mir was und das gibt einen Anhaltspunkt, um zu sagen, okay, dieser Frau will ich schreiben. Natürlich führt das dazu, dass ganz viele Männer sagen, oh nee, Dostojewski, was denn das? So eine schreibst du nicht an. Ja, dann ist das eben so. Es soll ja eine Selektion noch stattfinden. So ein Profil soll Männer Ja, also ich spreche jetzt mal gerade aus der Sicht der Frau. Sollen Männer abschrecken? Ja, aber auch den Richtigen anziehen. Und der Richtige merkt doch nur, dass diese Frau passen könnte, wenn sie substanziell was reinschreibt. Und das ist sicherlich einer der großen Fehler der meisten Profile, die ich sehe. Die Leute verlassen sich darauf, dass angeblich der Computer, ja, bei Parship, Elite, Partner, E-Darling. Der Computer ist ja so klug, der findet ja genau den passenden und das bestreite ich auf der Stelle entschieden. Ja. Das kann der gar nicht. Ja. Der kann nur die Unpassenden aussortieren, das kann der super. Aber das Passen, das wirkliche Passen, deshalb ist auch jedes Gucken auf diese Matching-Punkte und so völlig irrelevant.
Also prozentual das, jetzt, wie gut ein
wie
Mensch
gut
zum
passt
anderen
jemand.
Passt.
Ja, das ist vollständig irrelevant. Ich sage immer, gucken Sie sich das Profil an. Wenn Sie das Gefühl haben, wow, dann schreiben Sie den an. Bei also Männern das Gleiche. Wenn sie das Gefühl haben, boah, klasse Frau. Und wenn sie das Gefühl haben, oh weh, ja, dann lassen sie es sein. Das
ja, aber wenn die Matching-Punkte dann zu 90% übereinstimmen,
die spinnen die Matching-Punkte. Ja, also die können das nicht wissen. Das sind Algorithmen, die bestimmte Dinge, ja,
also dem, weiß da bestimmt kann ich mehr mich absolut anschließen. Ich freue mich, dass Sie das sagen. Sie sind jetzt, glaube ich, nach mir der Zweite, der das so sieht, von dem ich höre. Also ich bin immer wieder fasziniert von diesem, also aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzern, von diesem Glauben an den besonderen hohen Wert solcher Matching-Punkte. Letztendlich haben wir jetzt damit nichts anderem zu tun als einer hochgradig simplen Berechnung, also Addition und Subtraktion und Division, basierend auf hochgradig fragwürdigen Indikatoren, die man in Profilen eingibt. Die Funktion von diesen Matching-Algorithmen ist eigentlich genau diese, so ein gewisses geheimnisvolles Interesse und einen Ruch der Wissenschaftlichkeit zu erzeugen am Markt, sodass dann die Nutzerinnen und Nutzer einigen Anlass haben, quasi da zum Kunden, zur Kundin zu werden. Faktisch bringen die nichts und ich schließe mich dem Vorredner an. Mehr würde bringen, persönlich selber sich mit dem potenziellen Partner zu befassen.
Das Matching ist vollständig irrelevant in meinen Augen. Das kann nur die Unpassenden wirklich ausfiltern. Absolut. Ich weiß aus der Entwicklung bei den amerikanischen Börsen, dass die mittlerweile das ganz anderes machen. Die sagen zwar auch immer noch, wir matchen, aber im Kern schauen die, beobachten mit ihren Programmen, was macht mein Nutzer? Zu welchen Frauen fühlt sich ein Mann hingezogen? Dann schlagen sie immer mehr Frauen vor, die so ähnlich sind. Ja? Also sie beobachten das reale Verhalten eines Nutzers und ziehen daraus Schlüsse. Also so wie es Google macht, wenn wir mal irgendwie ein Suchwort eingegeben haben und dann finden wir pausenlos Werbung entsprechender Anbieter. Absolut. So ungefähr. Und das halte ich für viel effektiver, als zu sagen, wir haben den tollen Algorithmus. Das ist eine Marketingstrategie, das dürfen die auch machen, aber ich muss nicht darauf bestehen, dass das stimmt, was die da machen.
Absolut, zumal es ist ja Teil des Produktes, dass bereits der Fragebogen, den man auszufüllen hat, zu Beginn der Nutzung interessant ist und irgendwie einen an der Stange hält. Und das sind dann aber systematisch natürlich keine wissenschaftlichen und funktionierenden Dinge, die man da anzugeben hat, sondern eher, welches Bild gefällt Ihnen hier und keine Ahnung, was für Gefühle haben Sie dort. Es ist ja auch ein gewisser Erlebniswert damit verbunden, über sich selbst zu reflektieren, Urlaubsbilder auszuwählen in der Fragebogengestaltung und so weiter. Ich glaube, das Subjekt fühlt sich immer ein wenig geschmeichelt, wenn es dann konfrontiert ist mit Fragen über sich selbst. Und ja, ich glaube, das ist eine durchaus raffinierte Logik von Online-Kontaktbörsen, so den Einstieg zu organisieren.
Jetzt muss ich aber mal ein klein wenig in die Bresche springen für die Partnervermittlung, denn ganz so negativ sehe ich es persönlich nicht. Denn natürlich dienen diese komplexen Persönlichkeitstests dem Algorithmus als Futter, eben um dieses Matching vornehmen zu können. Und das Matching liefert natürlich irgendwie kein Heilsversprechen, das muss man entmystifizieren. Und es ist eine Geschmacksfrage, ob Sie Lust haben, sich bei einem Kontaktanzeigenportal anzumelden und dann durch diesen Riesenkatalog durchzuseppen. Da berichten nämlich auch viele Singles, dass sie dieses katalogartige Geseppe halt irgendwann auch abstumpfen lässt oder dass sie das irgendwann auch so entscheidungsunfähig macht. Also man weiß gar nicht mehr, für wen interessiere ich mich denn jetzt eigentlich, wer spricht mich an, weil diese Masse an möglichen Partnern nicht vorgefiltert wird.
Aber da steht ja die Hilfe schon vor der Tür. Die Dating-App Tinder, die in Deutschland jetzt immer stärker boomt, die zeigt Singles in der direkten Umgebung an mit Hilfe von GPS. Warum boomt diese App so stark?
Das ist vor allen Dingen eine Trendfrage. Also ja, Tinder ist, ohne wirklich eigene Marketingmaßnahmen ergreifen zu müssen, hier in Deutschland im Umfeld der Olympischen Winterspiele in Sotschi, haben die einen Boom erfahren, der einfach bislang seine Vergleiche sucht. Tinder hat was sehr Spielerisches. Tinder ist eine Antwort auf die wachsende Versorgung mit Smartphones und ja auch unsere Liebe zu den Smartphones. Das ist kein Instrument, um wirklich nach einem Partner zu suchen, aber es ist ein Instrument, um zu flirten, mal zu testen, wie komme ich an, wie kommt mein Bild an, wie organisiere ich mir ein Date, wie geschickt gehe ich damit um. Das ist ein Spiel und es spricht auch unseren Spieltrieb ganz, ganz stark an. Und wenn man das so sieht, dann kann man Tinder nutzen, damit Spaß haben. Ich habe auch schon mal in meinem persönlichen Umfeld Singles empfohlen, mach das doch einfach mal, fahr doch mal zweigleisig. Melde dich doch einfach mal bei Parship und bei Tinder an und dann guck doch mal, was so passiert. Und das ist, das kann ganz lustig sein, was da so als Ergebnis rauskommt.
Also der typische Tindermann, ich lerne ihn ja nicht persönlich kennen. Ich lerne ihn ja nur kennen, weil meine Klientinnen, wenn sie jünger sind, der Meinung sind, sie müssten auch bei Tinder suchen. Und ich werfe dann immer die Augen zum Himmel und denke, oh je. Aber es läuft ja immer gleich. Erste Date, ach, war das nett. Zweite Date, ach, was hältst du denn davon, wenn ich für dich koche? Okay, soll heißen, komm zu mir nach Hause, ich koche für dich, in der Nacht hüpfen wir in die Kiste. Das passiert permanent. Wenn mir eine Frau von einem Tindermann erzählt, den sie einmal getroffen hat und der meldet sich nochmal, dann sage ich schon gleich zu ihr. Und dann hat er vorgeschlagen, dass er für sie kocht. Ja, woher wissen Sie das? Ja, das weiß ich mittlerweile. So, also eine ernsthafte Partnersuche kann ich bei Tinder noch überhaupt gar nicht feststellen. Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel mit Erotik. Also ich habe damit keinerlei Probleme. Die Leute dürfen selbstverständlich erotische Abenteuer haben. Aber das ist ja nicht mein Thema. Für meine Klientinnen und Klienten ist das natürlich genau das, was ich denen nicht wünsche. Die wollen nicht mal eben in eine Liebesaffäre geraten, sondern die wollen eine feste Partnerschaft. Deshalb rate ich ab, schon allein die Sucherei nur über das Foto. Oh ja, Foto. Wische ich nach rechts, wische ich nach links. Ne?
Also nach rechts wischt man die, die einem gefallen. Nach links gefallen, wisch ja. Und weg, das sind die, die man nicht haben möchte. Ne?
Also diese rein optische Suche, ich halte die für, also wenn es um ernsthafte Partnersuche geht, das kann man sich ersparen. Da kommt nichts bei raus. Wer gerne ein Abenteuer möchte, daten möchte, kein Problem, da kann man das nutzen.
Und was machen wir mit den ganzen, die eine feste Beziehung haben oder verheiratet sind?
Ja, seitens der Männer ist die größte Lüge bei der Online-Partnersuche die, dass sie behaupten, ich bin Single.
Also es ist ja unglaublich verbreitet, in einer unbefriedigenden Beziehung zu leben und aushäusige Sexualität zu suchen. Dazu ist Tinder natürlich super.
Ich glaube aber, dass man anschließen muss, dass die optische Inszenierung und sexuelle Interaktion, die sich anschließt, immer schon auch ein wichtiger Mechanismus für die Fortführung eben der Beziehung war. Und insofern ist nicht notwendig ausgeschlossen, dass Paare, die sich über Tinder womöglich zunächst über sexuelle Interaktion begegnen, dann daraus eine Partnerschaft formen.
Diese Single-Börsen sind ja in den vergangenen 15 Jahren auch zu einem ganz beachtlichen Wirtschaftsmarkt herangewachsen. Deutschland steht europaweit nach Großbritannien auf dem zweiten Platz. Rund 200 Millionen Euro werden jährlich bei uns umgesetzt. Warum sind wir da so weit vorn?
Ich denke, so in puncto Wirtschaftsfaktor muss man immer mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich habe mal einen Vergleich gesucht und mir die Umsätze der deutschen Kaugummiindustrie angeschaut. Die liegen bei jährlich 650 Millionen Euro. Da kommt also die Online-Dating-Industrie mit ihren 200 Millionchen, ist da irgendwie kaum nennenswert. Das ist irgendwie ganz nett, aber so überwältigend ist das nicht.
Man müsste das auch standardisieren über das Bruttosozialprodukt und den Grad der Technisierung je Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass Deutschland dann noch besonders herausragt.
Was ist von dieser Zahl, 8 Millionen Deutsche zu halten, die angeblich auf Partnersuche im Internet sind? Das ist ja rund jeder Zehnte. Das scheint mir sehr hoch.
Also in den Anfängen der Online-Partnersuche ist diese Zahl natürlich exponentiell gestiegen. Sie hat sich seit einigen Jahren bei 7 Millionen eingependelt und ist dann zwischen 2011 und 2013 eben nochmal merklich auf 8 Millionen gestiegen. Wir führen das unter anderem auf einen Zustrom durch eben die Social-Dating-Generation zurück, also deutlich mehr Leute, die jetzt über Lavoo und Tinder einfach spielerisch noch mit am Markt dabei sind.
Also Lavoo ist auch so eine Dating-App, so wie
genau.
Tinder.
Ja. Mhm, genau. Und diese Zahl, die ist über Jahre relativ konstant, denn es gibt immer wieder Abwanderungen, also Singles, die einen Partner finden, die dann weg sind und neue kommen dazu. Und wenn man sich die Singles im bindungsfähigen Alter in der Bundesrepublik anschaut, die Zahl liegt bei etwa 13 Millionen, dann ist das eine einigermaßen harmonische Zahl.
Wie oft wird auf diesen Single-Portalen gelogen und getäuscht?
Also die Frage, wie oft, kann man beantworten mit ziemlich oft, aber man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass man also so einer alten Sorge sich etwa anschließen würde, dass da sehr viel getäuscht würde. Fakt ist, man kann beobachten, dass Männer auf Online-Kontaktbörsen einige wenige Zentimeter größer sind als Männer offline. Und man kann beobachten, dass Frauen zum Beispiel etwas weniger wiegen auf Kontaktbörsen im Vergleich zu offline. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Menschen, die die Online-Kontaktbörse nutzen, besonders attraktiv wären, sondern sie haben ja auch ein Bild davon, was erwartet wird auf der Kontaktbörse. Und dieses Bild ist nicht hochgradig individuell, sondern man hat schon Vorstellungen von allgemein sozial geltenden Standards und Konventionen, also etwa, wie Herr Thiel vorher es ansprach, der Mann, der eine gewisse Körpergröße einnehmen sollte relativ zur Frau, oder von mir aus Schönheitsstandards, die den Bodymass der Frau betreffen mögen. Der Clou ist an der Stelle, dass diese Orientierung an diesen Konventionen jetzt nicht dazu führt, dass jeder Mann behauptet, er sei 1,85 und jede Frau, ob die mein Bodymass-Index auf ihrem Profil angibt, sondern in der Regel sind es ganz kleine Optimierungen entlang gesellschaftlicher Konventionen, also etwas größer, etwas leichter.
Die kleine Optimierung, das war jetzt ein wirklich schönes Wort, weil was anderes geht ja auch gar nicht. Wenn ich mich 5 oder 10 Zentimeter größer mache, dann sieht das doch jede Frau, auf die ich treffe. Und was passiert denn dann? Die Frau sieht mich und ist schrecklich enttäuscht, weil ich habe sie belogen. Das ist der Punkt, das sieht sie auf den ersten Blick. Und das Gleiche passiert, wenn sie mit extrem fotogeshoppten Bildern kommen und die sind sehr alt. Ich habe mal eine Klientin gehabt, die sah im realen Leben sehr, sehr durchschnittlich aus und hatte extrem überdurchschnittlich gut aussehende Fotos eingestellt bei, ich glaube, Elite-Partner. Jeder Mann, der auf die traf, hat nur gedacht, da steht eine andere Frau vor mir. Die reale Frau, die durchschnittlich aussah, hatte blendende Chancen bei der Partnersuche. Wenn sie aber geschönte Fotos einsetzt, sind ihre Chancen so in dem Fall definitiv gleich null. Wer größere Schönerungsmaßnahmen vornimmt, der löst ja nur das Gefühl aus, ich werde hier belogen, und damit ist der Flirt ja auf den ersten Blick zu Ende.
Wir müssen an dieser Stelle nun nochmal ein paar kritische Blicke auf dieses ganze Online-Dating werfen. Vieles haben Sie gesagt, Herr Thiel, Frau Mucher und Herr Schmitz, was sehr positiv klingt. Aber ein entscheidender Punkt ist doch die Frage, wie sehr verändert dieses ganze Online-Dating die Qualität von Beziehungen. Der amerikanische Journalist und Autor Dan Slater hat festgestellt, dass für ihn die Dauerhaftigkeit von Beziehungen nun ganz anders erlebt wird, seitdem es das Online-Dating gibt. Es ist kein Problem, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ganz schnell hat man eine neue. Sind diese Online-Beziehungen weniger dauerhaft? Sind die Menschen sprunghafter insgesamt gesehen, wenn sie im Internet unterwegs sind?
Also es gibt wenig Daten, die eine solche Aussage erlauben würden. Ich habe mit einem Datensatz mir das angesehen, und wie ich heute schon im anderen Zusammenhang gesagt habe, ist es bislang nicht so, dass etwas darauf hindeuten würde. Also die Qualität und auch die Dauer von Beziehungen von sogenannten Online- und sogenannten Offline-Paaren unterscheidet sich zunächst nicht. Zweitens, abgesehen davon, dass es natürlich ein dynamischer Wandel ist, ist es immer schwer zu sagen, dass, wenn wir dann mal einen Unterschied feststellen, dass das auch wirklich kausal am Online-Dating liegen würde, denn wir leben in einer sich wandelnden Welt, in einer sich individualisierenden Welt, in einer sich elektronisierenden Welt, und wie will man dann sagen, dass das Online-Dating die eine Instanz ist, die uns verändert? Und drittens noch, man könnte auch ins Gegenteil argumentieren, man könnte sagen, der Online-Markt ist so effizient, gegeben die Punkte, die wir heute bereits diskutiert haben, dass möglicherweise sogar auch die Passgenauigkeit dann größer sein könnte, mit dem einem Ergebnis, dass auch die Beziehungsqualität besser und die Beziehungsdauer länger sein könnte. Also damit möchte ich nicht sagen, dass das so ist, aber man könnte auch in diese Richtung denken.
Also alles, was ich darüber weiß, läuft in diese Richtung, denn es gibt Studien auch aus den USA, Universität von Chicago, die klar zu dem Ergebnis kommen. Also die Qualität der Partnerschaft ist annähernd identisch, aber es gibt einen kleinen Vorsprung der Online-Partnerschaft gegenüber der Offline-Partnerschaft. Also die sind noch ein kleines bisschen glücklicher. Die gehen nicht so weit, das allzu öffentlich zu behaupten, weil der Unterschied zu gering ist. Nur ein Mann wie Herr Slater, den Sie gerade zitiert haben, kommt ja auch ohne das Internet relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es vielleicht für ihn ein angesagtes Lebensmodell ist, sich alle paar Jahre eine neue Frau zu suchen. Nur wenn wir das jetzt betrachten auf unsere Gesellschaft, Wie ist denn das bei uns? Wie viele Menschen suchen nach einer stabilen Partnerschaft und wie viele meiden sie? Da muss man doch ganz klar sagen, eine stabile Partnerschaft war noch nie so wichtig wie heute. Die Menschen suchen nach ihr, die Menschen brauchen sie und sie brauchen den Halt, den es ihnen bietet. Den Halt, den es bietet, dass man nach Hause kommen kann, jemand hat, mit dem man reden kann, dem man erzählen kann, dass man eine Familie hat. Das alles spielt doch heute eine genauso große Rolle wie früher und teilweise eine größere Rolle, da wir ja immer individualistischer sind und immer mehr die Bestätigung in der Partnerschaft suchen. Die Beziehung ist nach wie vor, nach der Arbeit, das wichtigste Thema im Leben des Menschen und daran wird sich in den nächsten paar hundert Jahren nichts ändern. Auch das Internet wird das nicht schaffen.
Also ich glaube, es ist, wie Herr Schmidt sagte, es gibt tatsächlich keinen qualitativen Unterschied zwischen online und offline geschlossenen Beziehungen. Wenn man einfach online und offline nicht permanent gegeneinander ausspielen möchte, sondern das einfach mal als geniale Ergänzung betrachtet, dann hat natürlich das Online-Dating, man muss das ja nicht idealisieren, das hat zwei Seiten der Medaille. Es bietet ganz tolle Chancen für viele Leute, die vielleicht sonst wenig andere Chancen hätten. Und natürlich birgt es auch Risiken und Gefahren, die man kennen sollte, damit man eben nicht hineintappt in diese Fallen.
Die deutsche Soziologie hat mittlerweile auch untersucht, wie sehr sich Partner ähneln, die sich im Internet kennengelernt haben. Herr Schmitz, Sie forschen darüber seit 2007. Was können Sie als Soziologe dazu sagen?
Ich hatte es gerade im anderen Kontext schon mal angedeutet, dass wenig überraschend wir im Internet feststellen, dass die gleichen Strukturen reproduziert werden in der Praxis der Nutzung, wie wir sie schon offline angetroffen haben. Also das soll heißen, dass die Altersrelationen mehr oder weniger gleich sind, die Bildungsrelationen mehr oder weniger gleich sind wie offline und so weiter und so fort. Die diskutierte Form der Paarkonstellation ist die der Ähnlichkeitsbildung, also dass man es mit einem ähnlichen Bildungsabschluss zu tun hätte, einem ähnlichen Alter vielleicht so. Was man aber auch genauso sehen kann beim Online-Dating ist, dass systematisch Unähnlichkeit reproduziert wird, wie wir sie schon in Offline-Zeiten beobachten konnten, nämlich entlang von Geschlechterverhältnissen. Also soll heißen, dass durchaus ein Mann mit höherer Bildung kontaktiert wird von Frauen mit einer niedrigeren Bildung und damit also eine gewisse Hierarchie der Geschlechterverhältnisse dann auch im Internet sich einstellt. Es ist mindestens genauso wie offline. Es ist möglicherweise sogar noch etwas intensiver als offline. Ich kann mich erinnern, dass ebenfalls in den Anfangstagen des Online-Datings quasi begrüßt wurde, im medialen Diskurs zumindest, die jetzt theoretisch neu gegebene Möglichkeit, dass man endlich mal einen Mann oder eine Frau finden kann, wo die inneren Werte zusammenpassen, wo es quasi irrelevant ist, aus welcher sozialen Klasse die beiden stammen. Das war so ein bisschen so das Ideal in den Anfangstagen. Und damit möchte ich sagen, dass eigentlich so unabhängig davon, wie wir das einschätzen, ob wir solche Fälle begrüßen oder ob wir sagen, das ist eher begrüßenswert, wenn ähnliche Paare zusammenkommen. Fakt ist, dass in dem Maße, wie ähnliche Paare zusammenkommen oder auch Geschlechterverhältnisse reproduziert werden, auch die Klassenverhältnisse reproduziert werden.
Wenn ich das noch anschließen darf, vielleicht eine Ermutigung. Also Online-Partnersuche ist natürlich auch ein Stück Arbeit. Leute, die sich einen Partner wünschen, die sich die Arbeit machen, sich in einem Profil zu präsentieren, einen Persönlichkeitstest auszufüllen, die bereit sind, da auch eine gewisse Summe zu investieren, die haben tatsächlich auch den Wunsch, einen Partner zu finden. Das ist Arbeit. Aber bei all dieser Arbeit wäre mein Tipp, da auch nicht zu verkopft dran zu gehen und nicht zu verkrampft. Also Online-Dating ist nicht nur dazu da, den perfekten Partner zu finden, bei aller Ähnlichkeit, die ja wünschenswert ist, sondern einem vielleicht auch einfach eine schöne zufällige Begegnung zu bescheren, die man sonst im alltäglichen Leben so auch nicht gehabt hätte. Ganz einfach dadurch, dass sie mir Menschen vorstellt, die genau wie ich Ausschau nach einem Partner halten. Das ist ja der größte und schlagende Vorteil beim Online-Dating, dass ich eben genau diese Menschen da treffen kann.
Ich sage immer, gehen Sie dahin, wo die höchste Single-Dichte ist. Früher war das vielleicht woanders der Fall. Heute ist das so im Internet, zumindest für bestimmte Altersgruppen. Das gilt nicht für die 20- bis 30-Jährigen. Das wissen wir alle, die haben andere Orte. Aber wer im Berufsleben steht, wer eine feste Partnerschaft sucht, eine Familie gründen will, für den ist es heute eine große Hilfe, dass die höchste Single-Dichte nun mal im Internet herrscht und das an bestimmten Orten, die wir eben heute hier besprochen haben.
In diesem SWR2-Forum zum Thema »Ein Warenkorb voll Singles – Wie hat das Internet die Partnersuche verändert?« Darüber diskutierten Christian Thiel, er lebt als Single, Berater und Autor in Berlin, hat auch einige Bücher zum Thema verfasst. Pamela Mucher, sie ist Dating-Expertin beim Portal singlebörsen-vergleich.de in Köln. Und Dr. Andreas Schmitz, Soziologe von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Ihnen vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.